Heute Abend wird es um Simeon und Hanna gehen und wir wollen dazu einen Abschnitt hören aus Lukas 2 von Vers 21 bis 40. Lukas 2, 21 bis 40. Und als 8 Tage um waren und man das Kind beschneiden musste, gab man ihm den Namen Jesus, wie er genannt war von dem Engel, ehe er im Mutterleib empfangen war. Und als die Tage ihrer Reinigung nach dem Gesetz des Mose um waren, brachten sie ihn nach Jerusalem, um ihn dem Herrn darzustellen. Wie geschrieben steht im Gesetz des Herrn, alles Männliche, das zuerst den Mutterschoß durchbricht, soll dem Herrn geheiligt heißen. Und um das Opfer darzubringen, wie es gesagt ist im Gesetz des Herrn, ein paar Turteltauben oder 2 junge Tauben. Und siehe, ein Mann war in Jerusalem mit Namen Simeon. Und dieser Mann war fromm und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels, und der Heilige Geist war mit ihm. Und ihm war ein Wort zuteil geworden von dem Heiligen Geist, er solle den Tod nicht sehen, er habe denn zuvor den Christus des Herrn gesehen. Und er kam auf Anregen des Geistes in den Tempel. Und als die Eltern das Kind Jesus in den Tempel brachten, um mit ihm zu tun, wie es Brauch ist, nach dem Gesetz, da nahm er ihn auf seine Arme und lobte Gott und sprach, Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast. Denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen, den du bereitet hast vor allen Völkern, ein Licht zu erleuchten die Heiden und zum Preis deines Volkes Israel. Und sein Vater und seine Mutter wunderten sich über das, was von ihm gesagt wurde. Und Simeon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter, siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und zum Aufstehen für viele in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Und auch durch deine Seele wird ein Schwert dringen, damit viele Herzen Gedanken offenbar werden. Und es war eine Prophetin, Hanna, eine Tochter Phanuels aus dem Stamm Asser, die war hochbetagt. Sie hatte 7 Jahre mit ihrem Mann gelebt, nachdem sie geheiratet hatte, und war nun eine Witwe an die 84 Jahre. Die wich nicht vom Tempel und diente Gott mit Fasten und Beten Tag und Nacht. Die trat auch hinzu zu derselben Stunde und pries Gott und redete von ihm zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Und als sie alles vollendet hatten nach dem Gesetz des Herrn, kehrten sie wieder zurück nach Galiläa in ihre Stadt Nazareth. Das Kind aber wuchs und wurde stark, voller Weisheit und Gottes Gnade war bei ihm. Wir wollen miteinander beten. Herr Jesus, wir staunen darüber, mit welch einer Geduld, mit welch einer Treue, mit welch einem Glauben diese Gestalten gewartet haben, nicht aufgehört haben, nach dir zu sehen und sich nach dir zu sehnen, auf den Christus, auf das Licht, auf den Erlöser Israels. Und was für eine unbeschreibliche Gnade, dann dich zu sehen, dich zu erkennen, zu begreifen, wer du bist, mit eigenen Augen zu sehen, was da geschehen ist. Herr, und das wünschen wir uns für uns selbst, wünschen wir uns für die Gemeinden, die Gemeinschaften, aus denen wir kommen, wünschen wir für die Familien, in denen wir sind, dass wir miteinander mit eigenen Augen sehen, dass du da bist, dass wir in der Tiefe verstehen, wer du bist, wie du hineinkommst in unser Leben, wie du unser Leben veränderst, es neu machst, es heil werden lässt, Stück um Stück, dass wir nicht stehen bleiben müssen bei dem, wie wir sind, sondern dass wir erfahren dürfen, wie alles von Grund auf neu werden darf. Wir bitten dich auch an diesem Abend um das Anregen deines Geistes, dass es uns erreicht, dass wir es verstehen und dass es zum Ziel kommt. Und danke dir noch einmal jetzt für diesen Abend, für diese Stunde, für dein Nahesein und für dein Reden. Segne nur von Haften in dem, was sie uns zu sagen hat. Amen.
Wir haben uns in der letzten Woche beschäftigt mit dem Lukas-Evangelium, mit den Ereignissen vor der Geburt Jesu. Wir haben uns auch beschäftigt mit den fünf Frauen, die als Stammmütter oder als Vormütter Jesu bezeichnet werden, die im Stammbaum Jesu vorkommen in Matthäus. Und heute ist Jesus schon etwas älter, noch ein Baby, dennoch einige Wochen älter, als wir ihn zum letzten Mal sahen in Bethlehem, und wird er im Tempel zu Jerusalem dem Herrn geweiht oder auch vorgestellt. Wir begegnen in dieser Geschichte zwei Senioren, Simeon und Hanna. Von Hanna wird gesagt, dass sie 84 Jahre alt war, etwa, und dass sie nur kurz verheiratet war, als sie Witwe wurde. Der Text ist übrigens nicht ganz eindeutig. Man könnte es auch so verstehen, dass Hanna schon 84 Jahre lang Witwe war. Aber wenn man dann zu rechnen beginnt, dann wäre sie ungefähr 108 gewesen. Naja, das ist möglich. In meinem Dorf wohnt eine Dame mit 107. Also es kann sein, aber gehen wir mal davon aus, dass sie gute 84 Jahre alt war. Und was Simeon betrifft, auch der wird nicht mehr sehr jung gewesen sein, denn wir lesen in der Geschichte, dass er eigentlich damit rechnete, dass er nicht so lange mehr leben würde. Seine Erwartung war auch, dass er vor seinem Sterben den Messias Jesus noch sehen würde. Und dieselbe Erwartung spüren wir auch bei Hanna. Zwei Senioren, die hellwach sind, weil sie damit rechnen, dass Gott seine alten Verheißungen erfüllen wird. Es wird der Retter Israels aufstehen. In Vers 26 wird Jesus auch der Trost Israels genannt. Der Name Simeon bedeutet er, der hört und der glaubt. Simeon, er, der hört und glaubt. Und beides tat dieser Mann. Er war einer, man bekommt diesen Eindruck, er war einer, der sich intensiv beschäftigte mit Gottes Wort und mit Gottes Verheißungen. Er war einer, der mit Gott wandelte. Er wird in Lukas 2, Vers 25 so beschrieben: Er war gerecht und gottesfürchtig, und er wartete auf den Trost Israels, und der Heilige Geist war auf ihn, der Trost Israels, Jesus, der Messias. In solchen Menschen, die mit Gott wandeln und die Gottes Wirken erwarten in ihrem Leben, in solchen Menschen kann Gottes Geist sein Werk tun. In Menschen, die fokussiert sind, Menschen, die ausgerichtet sind auf Jesus. Und man sieht bei diesem älteren Mann, dass er im Laufe der Zeit eine Antenne für den Heiligen Geist entwickelt hat. Ich finde das ganz stark, finde das auch faszinierend. Er hat eine Antenne entwickelt für Gottes Geist und für Gottes Wirken. Und so merkte er eines Tages auf, dass er zum Tempel gehen musste. Und er ignorierte diesen Hinweis nicht, er schob ihn auch nicht vor sich hin, weil ihm andere Dinge wichtiger waren. Er zweifelte auch nicht daran, ob das wirklich wahr war, was er hörte. Er ging. Und dann erlebte er eben ein Gotteswunder, denn er war zur rechten Zeit im Tempel, und zwar dann, als Josef und Maria kamen, um ihren Sohn vorzustellen oder darzustellen. Es betrifft hier die Weihe eines erstgeborenen Sohnes, die vorgeschrieben ist vom mosaischen Gesetz. Und wenn das Kind dann, wenn Jesus dann in den Tempel gebracht wird, dann erkennt der alte Simeon in diesem Kind den Messias, und er ist ganz überwältigt und er lobt Gott. Er hat sein ganzes Leben auf diesen Moment gewartet. Er hat erwartet und ist nicht beschämt geworden. Ich habe mal etwas gehört, das ein bisschen zynisch ist, aber dennoch sehr wahr. Da heißt es, selig die, die nicht erwarten, sie werden nicht beschämt werden. Und selig die erwarten, die werden auch nicht beschämt werden. Ich denke, dass die Bibel uns aufruft, um zu erwarten, um Ausschau zu halten nach Gott, denn er ist ein lebendiger Gott. Ich habe gestern schon erwähnt, dass 400 Jahre vorbeigegangen waren in eine lange Zeit, in der sich Gott nicht zu Wort gemeldet hatte. Es haben in dieser Zeit keine Propheten gesprochen. Man hatte natürlich den Tenach, die jüdischen Schriften mit den 5 Mosebüchern, mit den Propheten, mit den Schriften, worunter die Psalmen. Und diese Bücher wurden immer wieder und wiederholt vorgelesen in den Synagogen. Und der Inhalt wird Menschen also bekannt gewesen sein. Man wurde auch immer wieder bei den jährlichen Festen stark erinnert an Gottes Taten. Und es wurde zu Hause erzählt. Es wird in den jüdischen Häusern immer erzählt. Auch am Sabbat, wenn man den Sabbat feiert. Es wird erzählt und es wird nachgefragt. Papa, wie war das? Der Papa, das Haupt der Familie, wie war das? Wie war das wieder in Ägypten? Wie war das, als Gott unser Volk gerettet hat? Papa, wie war das? Also wusste man von den Verheißungen Gottes, man wusste auch von der Jungfrau, die schwanger werden würde, sie wussten von dem kommenden Messias, aber es hatte sich so lange nichts getan. Und man fragt sich, bei wie vielen Menschen die Erwartung noch lebendig war und bei wie vielen aus dem Erwarten ein Abwarten geworden war. Kennen wir vielleicht auch bei uns. Es gibt andere Sachen, die uns beschäftigen. Manchmal werden wir eben eingeholt. Wir werden beschlagnahmt von unserem Alltag und die unsichtbare Realität. Gott verschwindet aus unseren Gedanken. Es sind andere Dinge wichtiger. Die drängen sich auf. Und hier können wir sehr viel lernen von Simeon und Hanna. Man hatte 400 Jahre kein Wort Gottes gehört, aber das heißt nicht, dass im Himmel geschlafen wurde. Nach Psalm 121 schläft noch schlummert Gott. Man ist hellwach im Himmel und man wacht im Himmel. Und wenn wir an Simeon und Hanna denken, die diese stille Zeit erlebt haben hier auf Erden, dann wissen wir, dann können wir verstehen, dass sie etwas mitbekommen haben müssen von dem, was im Tempel vorgefallen war, als Zacharias beim Räucheraltar seinen Dienst tat. Es dauerte ja so lange, bis er wieder zurückkam, länger als normal. Und als er zurückkam, konnte er nicht sprechen, dann war er stumm. Das wird man im Tempel in Jerusalem mitbekommen haben. Ob man inzwischen auch in Jerusalem erfahren hatte, was sonst in Nazareth geschehen war oder in Bethlehem, das wissen wir nicht. Wir wissen nur eins, sie werden an diesem Tag total überrascht werden. Während Hanna und Simeon in ihrem Wohnort Jerusalem ihren Alltag leben, treffen Jesu Eltern etwa 10 Kilometer entfernt von der Stadt in Bethlehem ihre Vorbereitungen für eine Reise nach Jerusalem. Wir haben gelesen, dass Jesus inzwischen beschnitten wurde am 8. Tag nach dem Gesetz, am 8. Tag nach seiner Geburt. Und an diesem Tag ist auch sein Name bekannt geworden. Das war ein wichtiger Moment, den man damit vergleichen kann, dass ein Mann in unsere Kultur zum Gemeindeamt geht und die Geburt seines Kindes meldet. Und damit präsentiert sich dieser Mann auch als der Vater des Kindes. Und als Josef den Namen von Jesus bekannt macht, dann sagt er damit, ich bin der irdische Vater dieses Kindes. Und nun ist es dann so weit, dass das Kind in der Öffentlichkeit präsentiert, vorgestellt oder geweiht werden soll, wie es im Gesetz vorgeschrieben war. Das haben wir gelesen in Vers 23. Übrigens konnte die Familie nicht gleich nach der Beschneidung weg. Sie hatten nach der Geburt 40 Tage zu warten. Denn so lange war eine Frau unrein nach der Geburt eines Sohnes, auch nach dem Gesetz in 3. Mose 12. Nach der Geburt einer Tochter waren Frauen 80 Tage unrein. Ich weiß nicht, wie man das verstehen soll. Auf jeden Fall, nach dem Geburt eines Sohnes musste man 40 Tage warten und nach diesen Tagen mussten sie ein Opfer darbringen. Und jetzt kommen sie ja zum Tempel, um dieses Opfer zu bringen und ihrem Sohn Gott zu weihen. Und dann bringen sie zwei Tauben mit. Offiziell mussten sie ein einjähriges Lamm und eine Taube mitbringen, nach 3. Mose 12, Vers 6. Aber bei Josef und Maria sind es zwei Tauben gewesen, weil sie sich nicht mehr leisten konnten. Ich lese noch einmal die Verse 21 bis 24. Als 8 Tage vollendet waren, als man das Kind beschneiden musste, da wurde ihm der Name Jesus gegeben, den der Engel genannt hatte, ehe er im Mutterleib empfangen worden war. Und als die Tage ihrer Reinigung nach dem Gesetz Mose vollendet waren, brachten sie ihn nach Jerusalem, um ihn den Herrn darzustellen. Und dann Vers 24, und um ein Opfer darzubringen, wie es im Gesetz geboten ist, ein paar Turteltauben oder zwei junge Tauben. In Jerusalem erwartet nicht nur Simeon den Messias, sondern auch Hanna. Sie war nach Vers 36 vom Text, den wir gelesen haben, eine Prophetin und eine Tochter von Phanuel aus dem Stamm Asser. Asser war der 8. Sohn von Jakob. Wir wissen inzwischen, dass sie hochbetagt war und verwitwet. Sie hat also nie wieder geheiratet. Sie ist viele Jahre alleine gewesen, was in ihrer Zeit wirklich eine Zumutung war. Denn als Alleinstehende ohne Kinder, es ist nicht die Rede von Kindern, war sie abhängig von der Barmherzigkeit anderer Menschen oder von der Gemeinde Gottes. Nun fragen wir uns, was macht jemand mit 84 Jahren? Es ist nach Psalm 90, Vers 10, das Alter der Stärken. Es heißt in diesem Psalm, unser Leben währt 70 Jahre und wenn es hochkommt, so sind es 80 Jahre. Es ist das Alter, hier wird gesprochen von Stärke, von Kraft, aber es ist auch das Alter, worin die Kräfte eben weniger werden und man abbaut. Es ist die Lebensphase, worin ein Mensch von seinen Werken ausruhen darf, so sehen wir das zumindest. Die Phase, worin, so sagt man manchmal höhnisch, die Geranien am Fensterbrett oder auf dem Balkon die Aussicht bestimmen. Worin die Welt kleiner geworden ist. Stimmt aber nicht. Wenn wir hier diesen Text lesen, dann sehen wir, dass die Welt in diesem Alter sogar größer werden kann. Hannas Welt war nicht kleiner geworden, denn sie beschäftigte sich mit großen Dingen. Sie hatte ihr Leben Gott gewidmet. Sie hatte anscheinend Frieden gefunden im Alleinsein und sie hat ihre Zeit und ihre Energie angewendet, um Gott besser kennenzulernen und um ihm zu dienen. Sie wandelte mit Gott. Ihr Leben war auf ihn ausgerichtet und hatte eben dadurch, durch diese Beziehung zu Gott, eine extra Dimension bekommen. Eine breitere Perspektive hatte sie. Sie hatte einen weiten Horizont, nichts mit Geranien am Fensterbrett. Hanna wich nicht vom Tempel, heißt es in Vers 37. Sie war nicht so eine, die am liebsten den ganzen Tag in einem bequemen Sessel vor dem Fenster sitzt oder vor dem Fernseher. Sie war nicht eine, die ständig am Telefon war, weil sie nicht alleine sein konnte und Menschen um sich herum brauchte. Sie war eine Frau, die Gott suchte. Das dürfen wir uns zu Herzen nehmen, oder? Wenn wir an unseren Alltag denken. Was für Menschen sind wir? Wie verbringen wir unseren Tag? Sie war auf Gott ausgerichtet und sie suchte Gott. Natürlich hat sie auch ihren normalen Alltag gelebt. Es musste eingekauft werden und gekocht und gewaschen. Aber der rote Faden war die Beziehung mit ihrem Gott. Sie konnte, es heißt ja, dass sie Gott Tag und Nacht diente, sie konnte sich ein Leben ohne Gott nicht mehr vorstellen. Das muss geübt werden, oder? Es muss gelernt werden. Schauen wir noch einmal, was über Hanna gesagt wird, Vers 37 eben, sie wich nicht vom Tempel. Der Tempel war der Ort, wo Gott thronte. Dort wollte Hanna am liebsten sein. Ich denke immer bei diesem Vers an Psalm 27, wo David sagt, es ist nur ein Ding, was ich eigentlich will. Ich möchte mein ganzes Leben im Tempel Gottes sein. Und dann sagt er noch dazu, um die Lieblichkeiten des Herrn anzuschauen. Das finde ich so toll. Das heißt nicht, dass er unbedingt in dem Gebäude sein wollte. David konnte auch nicht sein, denn der Tempel war zu seiner Zeit noch nicht einmal gebaut. Und trotzdem sagt er das im Psalm 27, ich möchte mein Leben lang im Tempel sein. Und er meint, ich möchte mein Leben lang in der Gegenwart Gottes verkehren. Ich möchte bei ihm sein. Und ich möchte seine Lieblichkeiten entdecken, sein Wesen, seine Charakterzüge. Ich möchte seine Barmherzigkeit kennenlernen, sein Trost, seine Gnade, seine Liebe. Ich möchte bei ihm sein. Ich denke dann auch an Worte von Paulus in 1. Korinther 1,9, wo er sagt, dass wir dazu berufen sind, um in Gemeinschaft mit dem Herrn zu leben. Das ist unsere erste Berufung. Nicht das Dienen, nicht, dass wir für Gott da sind und Großes für ihn tun oder auch Kleines. Wir sind an erster Stelle nach 1. Korinther 1, Vers 9 dazu berufen, in Gemeinschaft mit unserem Herrn zu leben, also bei ihm zu sein. Nicht zu tun, sondern zu sein. Und das sehen wir auch bei Hannah, sie wollte bei Gott sein, sie hatte eine Sehnsucht nach ihm. Und dann heißt es auch, sie diente Gott mit Fasten und Beten Tag und Nacht. Ich finde das stark. Ich denke, dass Hannah als Kind, als junges Mädchen geträumt hat von einer eigenen Familie, von einer Ehe, von Kindern, später von Enkelkindern. Sie wird danach verlangt haben, Mutter zu werden und all diese Dinge sind nicht geworden. Sie hat nur kurzweilig verheiratet. Sie hat also Enttäuschungen gekannt. Sie hat getrauert um den Verlust ihres Mannes. Sie hat getrauert vielleicht auch um den Verlust ihrer Träume, die von der harten Realität eingeholt wurden. Sie hat es aber nicht zugelassen, dass die Enttäuschungen das Sagen in ihrem Leben bekamen. Sie hat nicht zugelassen, dass die Enttäuschungen das Sagen bekommen haben. Sie ist nicht bitter geworden oder zynisch. Sie hat sich nicht zurückgezogen. Sie hat nicht zurückgeblickt. Sie hat aufgesehen. Sie hat, wenn ich Karl Schäfer zitieren darf, der hier bei uns war, den aufrechten Gang gelebt. Sie ist aufrecht gegangen. Sie war nicht gebückt, weil sie so viel Leid erfahren hatte. Sie hat aufgesehen. Sie diente Gott Tag und Nacht, heißt es. Sie hatte, denke ich, keine abgeschiedenen Kompartimenten in ihrem Leben, wie wir das manchmal haben, Sonntag Gemeinde, Montag Gebetsstunde, Donnerstag, wenn es geht, auch noch Bibelkreis, aber dann ist das schon genug, dann haben wir unser Leben. Ihr Leben war durchweicht von Gott. Die Gemeinschaft mit ihm war der rote Faden, es war das Bestimmende, er war ihre Lebensquelle. Sie diente Gott, auch hier lebt sie ihre Berufung. Unsere erste Berufung, dass wir bei Gott sind. Und hier heißt es, dass sie Gott diente und dann denke ich an den Lobgesang von Zacharias in Lukas 1, da sagt er in Vers 68, gepriesen sei der Herr, der Gott Israels. Er hat sein Volk besucht und ihm Erlösung bereitet in Vers 74, damit wir, erlöst aus der Hand unserer Feinde, ihm dienten ohne Furcht. Wie wichtig ist das Ihnen, wie wichtig ist das mir, dass ich in meinem täglichen Leben, in meinem Alltag Gott diene? Wie wichtig ist das mir, dass er nicht nur für mich da ist, sondern dass ich für ihn da bin? Es wird so oft betont oder es wird so oft so gedacht, Gott ist für mich da. Mir zu vergeben, um mir zu helfen, um mir den Weg zu weisen, um mir beizustehen. Gott ist da, um mir, mich zu dienen, aber ich bin da, um Gott zu dienen. Das ist auch eine Berufung. Und dann heißt es, Hannah fastete und betete Tag und Nacht. Ich denke, das müssen wir nicht so annehmen, dass sie nie etwas gegessen hat. Es heißt aber schon, dass sie andauernd gebetet hat, dass ihr den Kontakt mit Gott so wichtig war, dass es ein offenes Gespräch gab. dass sie nicht das Telefon, ja, wir haben nicht mehr solche Telefone, gell? Kann man sagen, dass sie nicht ausgeschaltet hat, sondern angelassen hat. Es war ihr eben wichtig, dass ihre Gemeinschaft mit Gott nicht unterbrochen wurde. Für sie war Beten genauso wichtig wie Atmen. Und da frage ich wieder mich selber, nur wie sieht das bei dir aus mit dem Gebet? Gibt es immer viele kurze Gebete, wenn eben Not am Mann ist? Herr, helf mir, Herr, segne mich. Aber wie ist das mit dem wirklichen Gespräch mit Gott? Und kann ich auch stille sein vor ihm? Oder finde ich dafür keine Zeit? Habe ich dafür keine Ruhe? Hannah fastete und betete Tag und Nacht. Beten, manchmal auch Fasten, immer wieder. Sie hat gebetet für sich, natürlich. Sie hat auch gebetet für andere. Und sie hat gelobt und gedankt, denn es heißt auch, Hannah pries Gott. Haben Sie Grund, um Gott zu preisen in Ihrem Leben? Haben Sie Grund, um ihm zu danken? Ich denke, dass Hannah Gott gepriesen hat für seine Größe, für seine Treue. Sie pries ihn, weil sie wusste, dass er tun kann über Bitten und Verstehen. Sie pries ihn, weil sie wusste, er hat die große Welt, aber auch meine kleine Welt in seiner Hand. Sie pries ihn, weil er nicht geschlafen oder geschlummert hat, weil sie wusste, der ist wach. Ich kann auch ruhig schlafen gehen, denn er wacht. Er ist da. Nun die Frage, wie müssen wir uns denn Hannas Alltag vorstellen, wenn hier steht, dass sie nicht vom Tempel wich? Nun, sie wird nicht dort gewohnt haben. Sie war dort aber immer wieder zu finden, so stelle ich mir das vor. Es war im Tempel jeden Tag unheimlich viel los. Es war nicht wie bei uns in Gemeinden, da ist Sonntag viel los, dann geht die Tür zu. Und vielleicht hat der Pastor oder der Pfarrer sein Büro in der Gemeinde und gibt es dann und wann noch einen Termin. Aber unter der Woche kommt man eigentlich nicht viel in der Gemeinde. Aber im Tempel war jeden Tag unheimlich viel los. Es meldete sich zum Beispiel jede Woche eine frische Truppe von Priestern. Es gab 24 Abteilungen von Priestern, die überall in Israel lebten. Und die hatten dann mindestens zweimal, 24 Gruppen, 53 Wochen im Jahr, mindestens zweimal im Jahr hatten die Dienst. Dann wurden die bestellt. Und dann kam diese Abteilung für eine ganze Woche und hat dort gedient. Sie haben Verwaltungsaufgaben gehabt. Sie hatten amtliche Aufgaben als Priester und als Lehrer. Sie waren verantwortlich für die Opfer, für die Reinigungszeremonien. Sie waren da, als Menschen ihren erstgeborenen Sohn zur Darstellung in den Tempel brachten. Sie waren verantwortlich für die Reinigung von den heiligen Geräten oder Gefäßen. Sie haben mit Menschen gesprochen. Und zweimal am Tag hatte ein Priester, wir kennen das noch aus der Geschichte von Zacharias, hatte ein Priester die Aufgabe, um beim Räucheraltar vor dem Heiligtum das Räucherwerk anzuzünden, morgens und abends. Das Räucherwerk befand sich direkt vor dem Vorhang des Allerheiligsten und es musste andauernd brennen. Das Feuer durfte nicht ausgehen. Und das war ein Bild dafür, dass unsere Gebete auch andauernd bestehen müssen vor Gott. Das Räucherwerk, da ging natürlich Rauch hoch in Richtung Himmel und das ist wie unsere Gebete. Es heißt in Offenbarung 5, Vers 8, dass die Schale voll Räucherwerk ein Bild ist von den Gebeten der Heiligen. Und während dann der Priester, der dran war, um das Räucherwerk anzuzünden, bei dem Altar war, dann standen seine Kollegen vor draußen und haben gebetet mit allen Menschen, die an dem Moment auch in dem Tempel waren. Also es war vieles los. Es gab auch Abteilungen von Musikern, auch 24 Abteilungen. Es sollen 4000 Leviten freigestellt gewesen sein, nur um Musik zu machen. Stellt euch das mal vor. Und wir denken manchmal, dass wir eine tolle Musikgruppe in der Gemeinde haben, aber hier ging es um Tausenden von Menschen. Und aus Jesu Leben wissen wir natürlich auch, dass es dann am Tempelplatz noch ein lebendiger Handel gab. Das war nicht alles so in Ordnung, aber auf jeden Fall wurden da auch Opfertiere verkauft. Kurz gesagt, es war immer viel los im Tempel. Und vor allem natürlich auch während den Festen, als tausende Menschen nach Jerusalem gekommen sind. Und nun zu Hanna, ich vermute, dass sie eine feste oder eine beständige Person war in diesem Wirbel, weil sie immer da war. Ich weiß, dass Frauen nicht so richtig anerkannt waren zu dieser Zeit. Und es gibt Leute, die meinen, dass das für einige ein Anstoß war, dass sie in der Gemeinde war. Aber ich habe das eigentlich immer so gesehen, dass sie eine beständige Figur war, eine vertraute Person in allem Wirbel und dass Menschen sie auch gesucht haben, um mal mit ihr zu reden, vielleicht für ein seelsorgerliches Gespräch. Vielleicht hat sie mit Menschen gebetet. Es ist auf jeden Fall so gewesen, dass sie, so oft sie nur konnte, im Tempel war. Sie saß nicht täglich Stunden am Computer, sie hatte Besseres zu tun. Simeon und Hanna waren beide fokussiert auf Jesus. Und sie erwarteten den Messias und waren fest entschlossen, um sein Kommen nicht zu verpassen. Und dann sehen wir, dass nicht nur Hanna da ist, wenn Jesus von seinen Eltern in den Tempel gebracht wird, sondern auch Simeon. Wir lesen nochmal die Verse 27 und weiter. Er, Simeon, kam auf Antrieb des Geistes in den Tempel. Und als die Eltern das Kind Jesus hineinbrachten, um für ihn zu tun, was der Brauch des Gesetzes verlangte, dann nahm er es auf seine Arme, lobte Gott und sprach: Nun, Herr, entlässt du deinen Knecht in Frieden nach deinem Wort, denn meine Augen haben dein Heil gesehen. Das muss für die Eltern ein bisschen komisch gewesen sein, oder? Sie bringen ihr Kind in den Tempel und da kommt ein alter Herr und nimmt das Kind aus den Armen seiner Mutter und fängt an, Gott zu loben. Das heißt, dass sie sich verwunderten in Vers 33. Josef und seine Mutter verwunderten sich über das, was über Jesus gesagt wurde. Für Simeon war das ein Höhepunkt in seinem Leben. Denn er hatte, ja, man kann fast sagen, eine Verabredung mit Gott. Er würde nicht sterben, bis er Jesus gesehen hatte. Und jetzt weiß er, ich darf die Erde verlassen. Ich darf zu meinem Herrn gehen. Und dann segnet er in Vers 34 die Eltern und spricht ein persönliches Wort an Maria. Es ist ein prophetisches Wort. Und es ist auch ein hartes Wort, über das wir hier gestern Abend gesprochen haben. Es wird ein Schwert durch ihre Seele dringen. Ein Schwert, das Wort, was hier verwendet wird, betrifft ein großes Schwert. Es wird eine große Wunde bei ihr verursachen. Und hier geht es darum, dass sie als Mutter von Jesus viel leiden wird. Weil er viel leiden wird. Weil er einerseits bejubelt werden wird und andererseits gehasst werden wird. Anerkannt und abgewiesen. Und dann zum Schluss gekreuzigt. Und bei dieser Kreuzigung steht die Frau, die hier noch jung ist und ihr Baby in den Armen hält, da steht sie ganz alleine am Kreuz. Ihr Mann ist dann verstorben und sieht ihren Sohn verbluten und sterben. Ein Schwert, also ein prophetisches Wort über Jesus und über seine Mutter. Und während Simeon redet, fügt sich die alte Hanna bei ihnen, Verse 36 und 38, da war auch Hanna. Auch diese trat zu derselben Stunde hinzu, pries den Herrn und redete von ihm zu allen, die auf die Erlösung warteten in Jerusalem. Sie hat nicht direkt mit Josef und Maria gesprochen, sondern sie preist den Herrn und nimmt die Gelegenheit wahr und tritt gleich verkündigend auf. Simeon und Hanna, zwei Senioren. Es darf für Senioren eine richtige Ermutigung sein, dass diese so voller Erwartung sind, so lebendig sind und von Gott so gesegnet werden. Sie haben mit Gott gerechnet und ihre Welt ist nicht kleiner geworden, sondern größer. Das darf die unter uns, die noch jünger sind, auch ein Vorbild sein. Denn Hanna und Simeon sind nicht so geboren. Sie haben, denke ich, ihr Leben lang geübt, mit Gott zu wandeln. Und sie haben das Wort Gottes gelesen und darüber nachgedacht. Und darum, so sind sie zu den Menschen geworden, die sie hier sind. Ich finde das beachtlich, wenn man eben im fortgeschrittenen Alter noch so wach und voller Erwartung ist. wenn man es geschafft hat, frei zu bleiben von Enttäuschungen oder Bitterkeit aufgrund schmerzhafter Erfahrungen aus der Vergangenheit. Manchmal fällt es uns schwer, um den Mut nicht zu verlieren, um trotz allem aufzusehen und aufzuschauen in Erwartung. Hanna und Simeon haben das geschafft. Sie wussten sich von Gott getragen, sie standen aufrecht, sie lebten erwartungsvoll. Und das war nur möglich, weil sie ihre Hoffnung nicht auf ihre Umstände gesetzt hatten oder ihre Hoffnung von ihren Umständen abgeleitet haben, sondern weil sie mit Gott gerechnet haben. Wer mit Erwartung lebt, lebt anders. Wer mit Erwartung lebt, lebt anders. Ich denke, dass es so ist, dass Erwartung in unseren jüngeren Jahren am stärksten präsent ist. Ist eh klar. Im Frühling unseres Lebens muss die Blüte noch kommen, erwarten wir Frucht. Und weil wir erwarten, sind wir gespannt, wir schauen aus. Und später wird das vielleicht anders. Im Warten, im Wort erwarten, liegt das Wort warten. Und wir kennen das von früher, da sind wir schon mal sehr ungeduldig gewesen, vielleicht sind wir es heute auch noch mal. Wir möchten nicht warten, das ist uns unangenehm. Wir werden ungeduldig. Die Kinder hatten versprochen anzurufen oder vorbeizukommen, wir warten, aber es hat niemand telefoniert, es ist niemand gekommen. Gute Freunde haben bei der Beerdigung des Ehemanns oder der Ehefrau gesagt, wir kommen vorbei, du kannst mit uns rechnen, wir warten. Wir erwarten, aber es kommt niemand. Es sind andere Dinge vorgegangen und das ist bis heute so. Und wenn Warten eben die Erwartung verliert, dann verliert man oft auch seine Freude. Dann verliert man seine Freude und dann kommt der Moment, dass man sagt, ach, ich erwarte lieber nicht mehr, dann werde ich auch nicht enttäuscht. Kennen Sie das? Ich erwarte nichts mehr. Dann werde ich auf jeden Fall nicht enttäuscht. Das kann man vielleicht Menschen gegenüber sagen oder denken, aber Gott gegenüber nicht. Denn er tut immer, was er verheißen hat. Er ist treu. Und wenn wir von ihm eine Verheißung im Wort Gottes gelesen haben, wenn wir eine Verheißung in unserem Herzen mittragen, dann dürfen wir damit rechnen, dass er treu ist und seine Verheißung erfüllen wird. Und dann ist von uns gefragt, dass wir erwarten. Das kann man eigentlich jetzt auch vielleicht das Wort, dass wir vertrauen. Dass wir vertrauen und weil wir vertrauen, erwarten wir. Es sind in unserem Leben zwei Ebenen, wo wir Jesus erwarten dürfen. Ich gehe jetzt mal kurz zu uns. Und die erste Erwartung betrifft unser Alltag, unser Hier und Jetzt. Was darf ich heute von Gott, was darf ich heute von Jesus erwarten? Zuallererst, dass er da ist, dass er mich sieht, dass er mich kennt, dass er mich hört. Und ich darf von ihm erwarten, dass er mir schenken will, was ich zum Leben brauche und mehr als das. Hat nicht Jesus gesagt, ich bin gekommen, damit ihr Leben habt und fühle? Ich darf heute von Gott erwarten, ich darf damit rechnen, dass er da ist, dass er mich sieht. Ich denke an die Geschichte von Hagar, davongelaufen in einer Konfliktsituation, schwanger, gestrandet in der Wüste. Und dann heißt es in 1. Mose 16, dass der Engel des Herrn sie fand. Und dann endet die Geschichte damit, dass sie ganz verwundert sagt, du bist ein Gott, der mich sieht. Das darf ich heute erwarten. Und das muss ich auch festhalten. Weil das eine Verheißung ist, weil das zum Wesen Gottes gehört, dass er ein Gott ist, der mich sieht. Das darf ich heute erwarten. Ein paar Texte dazu, 2. Chronik 16, Vers 9. Die Augen des Herrn durchstreifen die ganze Erde, um sich mächtig zu erweisen an denen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Die Augen des Herrn durchstreifen die ganze Erde und er sieht uns alle und er sieht die, will Gnade erweisen, will sich mächtig erweisen an denen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Jesaja 40, ab Vers 28, hast du es nicht gehört? Der ewige Gott, der Herr, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Er gibt den Müden Kraft und Stärke genug, den Unvermögenden. Das bringt mich zum zweiten Punkt. Wir dürfen heute erwarten, dass Gott uns nicht nur sieht, sondern dass er in und an uns arbeiten will. Philipper 1, Vers 6, der Herr wird das gute Werk, das er in uns angefangen hat, fortsetzen oder vollenden, bis Jesus wiederkommt. Der Töpfer, der an uns arbeitet und uns zu den Menschen macht, die er vor Augen hatte, als er uns schuf. Ich finde das unheimlich trostvoll. Gott will mit mir zu seiner Bestimmung kommen. Gott will aus mir und aus dir eine Frau, einen Mann nach seinem Herzen machen. Er will uns ständig erneuern, auch uns, die wir älter sind. Er will erneuern, er will Neues schaffen. Er arbeitet nicht nur an uns, wenn wir jung sind oder jung im Glauben sind, er arbeitet andauernd an uns. Er macht weiter. Wir dürfen ihn erwarten, auch wenn unsere Kräfte abnehmen. Wir neigen manchmal dazu, um zu sagen, naja, wir sind halt, wer wir sind. Verändern lässt sich nichts mehr. Aber Gott sieht das anders. Er hat Großes mit uns vor. Er möchte, dass wir seinem Sohn ähnlicher werden. Ein Wunder Gottes, dass er daran bleibt, oder? Das ist doch ein Wunder. Das Dritte in meinem Alltag, ich darf damit rechnen, dass er mich segnen will. Und A, dass er mich segnen will, B, dass er mich zum Segen setzen will. Wir brauchen und suchen Gottes Hilfe und Segen in unserem Alltag, für uns. Und er ist gnädig und schenkt uns seinen Segen und ist bei uns. Aber dabei darf es nicht bleiben. Das große Wunder ist, dass er uns jetzt auch zum Segen setzen will. Wir dürfen unseren Partner oder Kindern oder Enkeln, der Gemeinde, den Nachbarn einen Segen sein. Und wir sind dazu berufen, bis ins hohe Alter Gott zur Verfügung zu stehen, ihn zu fragen, Herr, was willst du, dass ich tue? Bitte öffne mir die Augen für das, worin ich dir dienen kann. Da ist das Dienen wieder. Er will uns segnen und zum Segen setzen. Ich denke an Simeon und Hanna, schon alt, hochbetagt, dann ist man nicht mehr so fit wie früher. Vielleicht hindern uns körperliche Beschwerden, können wir nicht viel mehr unternehmen, aber wir können immer Jesus dienen. Wir können immer Jesus dienen. Ich gebe ein Beispiel. Es gibt so viel Einsamkeit unter uns. Wer hat noch Zeit zum Zuhören? Wer hat noch Zeit oder Lust, mal einen Brief zu schreiben? Wer ist bereit, jemanden einen Wegbegleiter oder Mentor zu werden? Diese Dinge, die oft im Verborgenen geschehen, sind unheimlich wichtig. Ich denke an ein Teenie-Projekt in unserer Gemeinde. Da ist mal was ganz Tolles gelaufen. Und zwar wurden Teenies zu einem Briefwechsel mit Erwachsenen in der Gemeinde eingeladen. Es ging darum, dass man sich Briefe schrieb, richtig mit der Hand noch geschrieben, dass man die dann am Sonntag beim Gottesdienst abgab. Die wurden dann verteilt. Niemand wusste, mit wem er schrieb. Das war ganz spannend. Und man durfte, es gab ein paar Regeln, es gab keine Regeln, man durfte alles sagen. Es war nur so, man durfte nie über den Inhalt des Briefes mit anderen sprechen, es war alles herrlich vertraulich. Und ich erinnere mich, ein Teenie bei uns, der war so 15, 16, das war ein Junge, der sich immer sehr breit machen musste und der immer reden musste. Und für den Jugendleiter war er nicht die einfachste Person. Er war hellbegeistert, hat immer erzählt, also die Person, mit der ich jetzt einen Briefwechsel habe, wow, ich kann diese Person alles sagen. Wir reden über Sex, wir reden über meine Eltern, die unmöglich sind, wir reden über die Schule und ich bekomme die tollsten Antworten. Also ich bin mal gespannt, wer das ist. Das waren wir auch. Und am Sonntag sind dann alle da gestanden, um zu sehen, gibt es einen Brief für mich oder um einen neuen Brief abzugeben. Das ist ein Jahr gelaufen. Und dann wurde bekannt gegeben, wer mit wem geschrieben hatte. Und da steht da dieser Junge mit 15 Jahren. Und dann wird ihm vorgestellt, die Person, eine Sie, mit der er ein Jahr lang so begeistert einen Briefwechsel hatte. Und es war die älteste Person aus unserer Gemeinde. Es war eine 92-jährige alte, unverheiratete Frau. Sie war nie verheiratet gewesen, sie hatte nie Kinder gehabt. Und sie hatte die tollsten Briefe geschrieben, ein Jahr lang. Und dieser junge Mann ist heute 20 und ist Jugendevangelist. Und ich denke, er hat das Jahr eine Mentorin gehabt, die einfach fantastisch war. Mit 92, dann denkt man doch, ach, ich lese mal eine Zeitschrift oder ich habe meine Zeit gehabt, wie kann ich Gott noch dienen und wie kann Gott mich noch gebrauchen? Das war so ein tolles Beispiel. Der Junge redet noch immer davon. Die alte Schwester ist inzwischen heimgegangen. Aber es war für die ganze Gemeinde so ermutigend, dass man Gott wirklich bis ins hohe Alter dienen kann. Also wir dürfen Gott in unserem Alltag erwarten. Er ist da. Er will in und an uns arbeiten. Er will uns segnen und zum Segen setzen. Er will also auch durch uns arbeiten. Und Gebet kann darin auch sehr wichtig sein. Beten können wir immer, oder? Und die zweite Ebene, worauf wir Gott erwarten dürfen, ist natürlich, wir dürfen ihm auch in unserem Sterben, nicht nur in unserem Leben, sondern auch im Sterben erwarten. Es kommt die Zeit, dass wir uns verabschieden von dem Leben hier auf dieser Erde. Und da ist mir Simeon auch ein Beispiel, der ist keine Spur von Angst, er freut sich. Er sagt, Herr, jetzt möchte ich gehen. Jetzt habe ich mein Leben doch auf Erde vollendet, wir hatten was verabredet, ich freue mich jetzt. Das soll eigentlich ein Kennzeichen von Christen sein, dass sie ohne Angst nachdenken über ihr Sterben. Und natürlich, der Tod ist der letzte Feind. Der Tod bleibt ein Fremdkörper im Leben, oder? Und niemand kann uns erzählen, wie das war. Niemand. Denn die gestorben sind, sind gestorben. Die können uns nicht mehr sagen, es war nicht so schlimm, oder? Und für manche Menschen ist es schlimm. Dennoch. Wir müssen keine Angst haben. Wir dürfen mit Jesus rechnen. Auch in diesem Prozess, wo wir, den wir alleine durchgehen müssen. Denk manchmal an unsere Geburt. Das ist bestimmt auch nicht so einfach gewesen, aber was wissen wir noch davon? Wir doch nichts, oder? Dass wir vielleicht fast erstickt sind, weil das alles so schwierig war. Aber wir kamen dann in das Leben hinein. Und so wird das genauso sein bei unserem Sterben. Wir sind von Gott und er wird mit uns gehen bis in die Ewigkeit. Und uns erwartet eine neue Zukunft bei ihm. Fürchte dich nicht, das haben wir immer wieder gehört in der Weihnachtsgeschichte. Fürchte dich nicht. Und das gilt für den Alltag und das gilt für unser Abschied. Wenn unser Leben hier zu Ende geht, wir wissen nicht wann. Aber ich finde das auch unheimlich beruhigend, dass Gott das weiß. Jemand, eine Freundin von mir, die schwer krebserkrankt war, hat mir damals gesagt, ich sterbe nicht an Krebs, ich sterbe, weil Gott mich haben will. Ich sterbe nicht an Krebs, ich sterbe, weil es Zeit ist und Gott mich haben will. Fand ich sehr stark. Ein großes Gottesvertrauen. Wir wissen nicht, wie lange Hannah noch gelebt hat. Simeon hat wahrscheinlich nicht mehr so lange gelebt, das wird uns nicht erzählt, aber hatte den Messias gesehen. Und das war für ihn das Höchste. Haben Sie den Messias gesehen? Kennen Sie Jesus? Nicht nur von Hören sagen, nicht nur vom Bibellesen, sondern kennen Sie ihn? Sind Sie begeistert über ihn? Kennen Sie diese Gemeinschaft, dieses Wandeln mit ihm? Kennen Sie die Freude, die Erwartung, die diese zwei Menschen hatten? Dafür ist ein Ding nötig, nämlich, dass wir an ihn glauben und dass wir ihn aufnehmen, annehmen in unserem Herzen, dass wir da Platz für ihn machen und dass wir wie Maria, auch das haben wir betrachtet in diesen Tagen, dass wir wie Maria sagen, hier bin ich, die Magd, der Knecht des Herrn, du darfst mein Leben bestimmen, ich stehe dir zur Verfügung. Ich möchte mit dir leben, ich möchte für immer bei dir sein, ich möchte, dass es so weit kommt, dass ich mir nicht mehr vorstellen kann, wie das wäre, ohne dich zu leben. Ich brauche dich. Ich hoffe, dass wir das alle kennen. Und wenn nicht oder noch nicht, dass sie nicht nach Hause gehen, bis sie mit jemandem darüber gesprochen haben. Dass sie mit dieser Gewissheit nach Hause gehen und dass sie mit dieser Gewissheit voller Erwartung das Weihnachtsfest feiern können, voller Erwartung, weil wir wissen, dass der Herr, dessen Geburt wir feiern, wiederkommen wird. Dass es einmal so weit kommt, dass er wiederkommt und uns abholt. Ist doch fantastisch. Wir sind Menschen der Hoffnung. Wir haben etwas Großes, wonach wir ausschauen dürfen. Und lasst eure Erwartungen nicht einschlafen. Halte sie wach. Dadurch, dass ihr die Bibel liest, dadurch, dass ihr das einübt, zu beten, mit Gott in Kontakt zu bleiben, dadurch, dass ihr die Gemeinschaft mit anderen Gläubigen sucht und uns unterrichten, euch unterrichten lasst. Lasst uns festhalten und fest daran bleiben und einander ermutigen, dass wir mit Gott wandeln, immer mehr, bis wir mit Hannah sagen können, Tag und Nacht, Herr, wir sind so froh, dass es dich gibt, wir wollen bei dir sein. Lass uns beten. Herr Jesus, wir haben uns in diesen Tagen beschäftigt mit der Weihnachtsgeschichte, so nennen wir das. Mit allen Dingen, die an deiner Geburt vorangegangen sind. Und wir sind so dankbar, dass du gekommen bist vor gut 2000 Jahren. Wir sind so dankbar für alles, was da geschah, was uns erzählt worden ist, was wir wissen. Und jetzt, wo wir einige tausend Jahre weiter sind und vielleicht auch sagen, wie lange dauert das noch? Und da beten wir, dass du uns dabei hilfst, dass wir die Erwartung lebendig, dass die Erwartung in uns lebendig bleibt, dass wir dranbleiben. Und wir wollen dir so danken, Herr, dass du dranbleibst. Dass du nicht loslässt, was deine Hand begann und dass du auch treu bist, dass wir damit rechnen dürfen, dass das, was du verheißen hast, siehe, ich komme wieder, siehe, ich komme bald, dass wir das festhalten und dass wir Menschen, immer mehr Menschen der Hoffnung werden. Menschen, an die man sehen kann, wie gut es ist, mit dir zu leben. Und so beten wir an diesem Abend auch, Herr, dass du uns segnest, aber nicht nur das. Wir beten auch, wir bitten dich auch darum, dass du uns zum Segen setzt, dort, wo wir leben, dort, wo wir arbeiten, dort, wo wir sind. Segne uns, Herr, und mach uns zum Segen. In Jesu Namen. Amen.